Jetzt besaßen sie nur noch, was sie am Leib trugen. Auch den großen Koffer mit den Fotoalben der Kinder hatte sie irgendwo stehen lassen. Noch am Morgen hatte sie in ihrem Pelzgeschäft in Demins Hauptgeschäftsstraße gestanden. Bis zum Schluss hatte sie nicht daran glauben wollen, dass das alles in Gefahr und schon so gut wie verloren war. Sie hatte nicht begriffen, dass sie die Lügen, mit denen die Verantwortlichen aus Partei, Behörden und Armee sie abgespeist hatten, zu ihren eigenen gemacht hatte. Jetzt lag sie mit dem wenigen, das ihr geblieben war, auf feuchtkaltem Moos in einem finsteren Wald. Es war eine kalte und grauenvolle Nacht, die wir am 30. April auf dem nackten Waldboden verbrachten. Ich hatte im Arm einen meiner Pelzmäntel und meine Daunendecke, so konnte ich meine Kinder zudecken. Wir hörten in der Ferne das Schreien der gequälten, vergewaltigten Frauen und sahen auch den ersten Feuerschein der brennenden Stadt. Bis zum Morgen weiteten sich die Brände auf größere Flächen der Altstadt aus. Die dicht beieinanderstehenden historischen Fachwerkhäuser mit ihren hölzernen Sprossenfenstern und Dachstühlen, Werkstätten und Hofschuppen boten den Flammen immer neue Nahrung. So fraß sich das Feuer von Haus zu Haus, von Straße zu Straße. In den Leitungen lief kein Wasser mehr. Wer noch ein paar Eimer voll hatte, versuchte sein eigenes Haus zu schützen, mit nassen Handtüchern auf Fenstersimsen und Dachbalken, feuchte Lappen gegen ein Meer aus Flammen. Die Feuerwehr rückte nicht aus, weil sie nicht konnte oder weil sie nicht durfte. Über die Ursachen und Urheber des Infernos, das das Gesicht der alten Provinzstadt für immer entstellen sollte, gab es später immer wieder Auseinandersetzungen. Die einen vermuteten bewusste Brandstiftung, ja sogar Brandschatzung nach mittelalterlichem Vorbild auf Befehl der sowjetischen Militärführung als Strafe für die kurzen Gefechte bei der Eroberung,